Wir haben mit dem Buch Esther, ist ein kurzes Buch, 10 Kapitel, hat man schnell durchgelesen, kannst heute Nachmittag machen, dauert eine halbe Stunde. Da geht es darum, dass in einer Zeit, als die Juden verschleppt worden waren aus dem Land Israel, verschleppt worden von den Assyrern, danach von den Babyloniern, danach von den Persern, und da waren sie jetzt in Persien, in einer dieser 3 Königsstädte, da spielt die Geschichte, in Susa. Und da werden uns jetzt verschiedene Protagonisten vorgestellt, verschiedene Personen, die wichtig sind für diese Geschichte. Und wir erleben einen Angriff auf das Volk Gottes. Und dieser Angriff auf das Volk Gottes ist ja nichts Neues. Jetzt vor 2 Wochen war der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. So das Material von Open Doors, ich bin nicht mehr bei Open Doors, aber ich kenne das Material natürlich. So sehr empfehlenswert, guckt da rein, geht's um 2 Länder, für die wir besonders beten, für die Christen dort, sehr ansprechend. So, und jetzt haben wir hier eine Verfolgungssituation. Ungefähr 500 vor Christus gab es ja noch keine Christen. Naja, es geht um die Verfolgung des Volkes Gottes, die Juden. Schon mal interessant bei diesem Buch, das Wort Juden kommt im Alten Testament ungefähr 90 Mal vor. Die Juden. Nicht so oft eigentlich, ne? Wundert man sich. Im Buch Esther kommt es mehr als 50 Mal vor. In diesem kurzen Buch, also da ist auch eine Botschaft drin, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Jetzt schauen wir uns mal die unterschiedlichen Personen an in dem, was wir heute hören und verstehen wollen. Es ist also in Susa, eine der 3 Königsstädte im Perserreich dort. Der König Ahasverus regiert zu dieser Zeit. Seine Frau heißt Vasti, auf die kommen wir gleich. Und er hat ein riesiges Reich von Indien bis Äthiopien, ein sehr reicher König. Und die Geschichte beginnt eigentlich damit, dass der König Ahasverus gerade wieder irgendwas ganz Hervorragendes bewerkstelligt hat. So, und er gibt ein großes Fest für alle Obersten und Fürsten und alle, die irgendwas zu sagen haben. Und dann auch für das ganze Volk ein Fest 180 Tage lang. Das ist mal eine Party, mein lieber Mann. Ein Reichtum, der so über die Maßen ist, da ist heute das, was wir an Reichtum sehen, denke ich, ziemlich blass dagegen. Dann wird vorgestellt, da heißt es gleich, lese ich vor, Esther Kapitel 2, nun war da ein jüdischer Mann. Dort, das waren die verschleppten Juden, ein Teil von diesen Juden war bereits wieder zurückgekehrt nach Israel, aber ein Teil lebte noch in Persien. Israel gab es schon seit mehr als 100 Jahren als Staat nicht mehr zu der Zeit. So, einige Juden sind in Persien geblieben, einfach die hatten sich dort eingerichtet, die hatten ihre Geschäfte, die hatten ihre Aufgaben, ihre beruflichen Engagements. So, und dazu gehörte eben auch dieser Mordechai, den wir gleich kennenlernen. Da war ein jüdischer Mann in der Burg Susa. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Schimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjamiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggeführten, die mit Jechonia, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hat. Klingt manchmal recht kompliziert, diese biblischen Texte, aber das Fantastische dabei ist eben, du hast Ort, du hast Zeit, du hast Namen, du kannst alles historisch nachprüfen, du kannst zurück nachprüfen bis zum Auftreten von Adam und Eva. Kannst du alles über die Geschlechtsregister, alles zurückverfolgen, wann war das, wo war das, was ist passiert. So, das ist die Zuverlässigkeit der Bibel, Gottes Wort. Das entzieht sich auch unserem Intellekt nicht, will aber unser Herz erreichen. Und er, der Mordechai, war Vormund von Hadassa, jüdischer Name. Das ist Esther, das ist ihr persischer Name. Der Tochter seines Onkels, also seine Cousine. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter, und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Er war also der ältere Cousin. So, Esther und Mordechai lebten dort in Persien, sie hielten aber ihre jüdische Identität oder Herkunft geheim. Und dann wird noch vorgestellt Haman, der Agagiter, ein Nachkomme also von Agag, und das war der König der Amalekiter. Das ist noch wichtig, denn alle Dinge haben ja einen geistlichen Hintergrund. Aber zuerst mal hier auf Mordechai, da heißt es im zweiten Absatz hier, des Sohnes des Kisch. Kisch hat vielleicht schon mal jemand gehört. Kisch war der Vater von Saul. Sehr gut. Kisch war der Vater von Saul. Also Mordechai kommt aus der Familie von Saul. Königliches Geschlecht. So, und jetzt ist ein sehr hochrangiger Hofbeamter dort in Persien. Wir wissen ja von Daniel und von anderen, die verschleppt wurden, die also da hochrangig aufgestellt waren. So, er und der Haman, der Agagiter, Nachkomme vom König der Amalekiter. Und wenn wir uns erinnern, die Amalekiter, die haben sich sehr früh schon mit den Israeliten verfeindet. Beim Auszug der Israeliten aus Ägypten wollten sie durch das Gebiet der Amalekiter ziehen. Die stellten sich ihnen in den Weg, haben ihnen das nicht erlaubt. Gott wollte deswegen später, dass Saul den Bann vollzieht an den Amalekitern, hat er aber nicht gemacht. Deswegen gibt es jetzt immer noch Probleme. So, auf jeden Fall haben wir hier eine Begegnung von einem Nachkommen vom König Saul und einem Nachkommen des Königs der Amalekiter. Das ist das eine. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach diesen Begebenheiten, bitte nicht lesen, was waren das für Begebenheiten? Der König Ahasverus hat also ein großes Fest gegeben und 180 Tage, die Leute haben gut Wein getrunken, nach einiger Zeit waren die alle blau. So, und irgendwann hatte der König die großartige Idee, eigentlich könnte jetzt meine schöne Frau auftreten. Also, er lässt die Königin rufen, die König sagt, was, ich jetzt vor den ganzen betrunkenen Typen da? No way, das mache ich nicht. So, sie weigert sich zu kommen, das führt dazu, die Königin Vasti ist nicht länger Königin, sie wird entlassen, rums. So, jetzt ist der König Ahasverus ohne Königin, das fällt ihm nach einiger Zeit schmerzhaft auf und er sagt, ich brauche eine Königin. Also, dann wird der Vorschlag gemacht, wir lassen im ganzen Land nach schönen Frauen suchen. Und jetzt kommt die Esther ins Spiel. Mordechai, Hofbeamter am Königshof, mit seiner Cousine lebt er dort in der Nähe vom Königshof. Und er sagt zu seiner Cousine Esther, Esther, schön von Gestalt, klug bist du auch, mach mit bei diesem Schönheitswettbewerb. Also Mädels, dranbleiben, es lohnt sich. Okay? Es kann ja für einen guten Zweck sein. Wir müssen nicht rumlaufen wie die Bettler. So, und tatsächlich, die Königin Esther macht das Rennen. Sie wird die neue Königin. Und all das ist geschehen. In der Zwischenzeit ist noch eine Kleinigkeit geschehen. Der Mordechai, dieser Hofbeamte, guter Berater vom König, der belauscht zwei Offiziere, die einen Mordanschlag planen auf den König. Die Esther ist schon verheiratet mit König Ahasverus. Er erzählt das der Esther. Die Esther erzählt von dieser Intrige oder von diesem Mordanschlag dem König. Und der König lässt das in so eine Chronik schreiben, wo alle wichtigen Sachen eingetragen sind. Und dann heißt es jetzt hier, nach diesen Begebenheiten, das ist also der Zeitpunkt, machte der König Ahasverus Haman, dem Agagiter, groß und erhob ihn im Rang über alle Fürsten. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen. Da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte, so suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Unglaublich. Woher kommt dieser Hass? Weil der Mordechai die Knie nicht beugt? Was steckt dahinter? So, er hat den Plan, alle Juden zu vernichten, und er ist ein Mann der Tat. Er ruft seine Berater zusammen, der Haman. So, und dann wird das losgeworfen. Und daher kommt das Purim-Fest. Pur, Puru im Hebräischen, das ist das Los. So, das Los wurde geworfen, daraus kommt das Purim-Fest. Fest der Lose heißt das eigentlich. Im ersten Monat Nissan, das ist also nicht der Januar, sondern ein anderer Monat, Februar, März. Im ersten Monat Nissan, und zwar am 13. des Monats, warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman. Nämlich das Los, wann die Juden ermordet werden sollten. Er wollte ja alle Juden vernichten. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats Adar. So, das war der erste Monat. Das Los fällt auf den 12. Monat. Die hatten jetzt also noch 11 Monate Zeit, sich vorzubereiten, die Juden zu ermorden. Interessant, das Los wurde geworfen am 13. Tag des Nissan, und der 13. Tag, das war ein Tag vor dem Passafest der Juden. Der Haman war ja vertraut mit der jüdischen Kultur, das war also kein Zufall, dass das genau so geschehen ist. Und jetzt kommt ein Absatz, als ich den nochmal gelesen habe, das hat mich echt schockiert. Haman schickt also einen Brief in das ganze große Königreich von Ahasveros, von Indien bis Äthiopien. Alle Provinzen erhalten diesen Brief, und da heißt es, und die Briefe von Haman wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Ich weiß jetzt nicht, wo da ganz konkret der Unterschied ist zwischen umbringen, ausrotten und vernichten. Aber der Mann hatte einen sehr durchschlagenden Plan auf dem Schreibtisch. Auslöschung aller Juden. Und liebe Freunde, wir sind ja heute auch wieder in einer Zeit, wo Juden auch hier in Deutschland oder in Frankreich oder neulich in den Niederlanden und weltweit Juden verfolgt werden, angefeindet werden. Warum? Was ist ihr Verbrechen? Sie sind Juden. Das ist das, was so schlimm ist. Und wer hasst die Juden so? Vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag sollten sie alle vernichtet werden. Ein grauenhafter Plan. Okay. Jetzt schauen wir mal auf die geistlichen Hintergründe. Gott hat einen Bund gemacht mit seinem Volk. Und er sagt da im Sacharja, auch andere Stellen, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und er macht einen Bund mit Abraham, ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das sollten wir nie vergessen. Und dann gibt's nochmal einen Segen. Die Nachkommen, also die Söhne von Isaak, Jakob und Esau, wir wissen, das waren Zwillinge, wir wissen, von Anfang an gab es da Händeleien, Unstimmigkeiten zwischen den beiden. So, auf jeden Fall, als Isaak im Sterben liegt, will er seinem Erstgeborenen den Erstgeborenen Segen geben, und Esau aber kommt etwas spät, und Jakob geht anstelle von Esau zum Vater, um sich den Erstgeburtssegen abzuholen. Das ist unseren Familien, unserer Kultur fremd, Erstgeburtssegen. Kaum noch, dass Familien sowas praktizieren. Da ist ein großer Segen drauf auf diesem Erstgeburtssegen. So, die beiden Brüder wussten natürlich, was das bedeutet. Und Jakob empfängt also den Segen von Isaak, der sagt, die dir fluchen, seien verflucht. Das ist kein Wunschdenken, sondern das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet. Und der Esau kriegt es ja alles mit, dass der Jakob ihm praktisch diesen Segen stiehlt. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagt in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Also wart mal, bis der Papa im Grab ist. Dann, Junge, Kopf ab. Und Haman geht zurück auf Esau, kommt aus dieser Linie, und Mordechai kommt aus der Linie von Jakob. Also was hier hunderte von Jahren vorher gesprochen wurde, aus dem Mund von Esau, der Hass, wart nur bis der Vater im Grab ist, dann bist du tot. Dieser Hass erscheint mehrere hundert Jahre später in einem völlig anderen Land, im Perserreich, nämlich durch den Haman, nachdem er erfahren hat, dass der Mordechai Jude ist, war es ihm nicht genug, den Mordechai alleine irgendwie zu liquidieren. Nein, das ganze Volk muss weg. Und dieser Hass ist ein geistlicher Hass. Der Hass auf das Volk Gottes. Und liebe Freunde, wenn wir über Christenverfolgung sprechen, wird es nichts anderes sein, was wir oder wenn wir schon gestorben sein sollten zu dem Zeitpunkt, unsere Kinder und Kindeskinder erleben werden, den Hass auf Gottes Volk. Ich habe jetzt 14 Jahre für Open Doors gearbeitet, in vielen Ländern das miterlebt, jeden Tag fast die Berichte gelesen aus Pakistan, Vietnam, Saudi-Arabien, Äthiopien, Eritrea, Nordkorea, aus den Gefängnissen, aus dem Iran. Es ist unglaublich, mit welchem Hass Christen vernichtet werden. Und Jesus sagt uns auch ganz deutlich: Ihr werdet von allen Menschen gehasst werden, um meines Namens willen. Und liebe Freunde, es ist gut, wenn wir dafür vorbereitet sind. Heute ist so ein Gottesdienst, wo wir uns genau darauf vorbereiten, wo wir darauf schauen, wie geht Gott mit seinem Bundesvolk um in dieser Situation. Sie sind also nicht alleine gelassen. Ja, das sagt ja Gott. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, soll es gelingen. So geht die Geschichte weiter. Mordechai, als er das hört, als er von diesem Brief erfährt, zerreißt seine Kleider. Er ist ein hoher Hofbeamter, das ist keine gute Sache in aller Öffentlichkeit. Und die Esther will auch wissen, es ist Wehklagen in den Straßen, als sie hören, dass die Juden vernichtet werden sollen. Die Juden wehklagen und schreien in den Straßen. Und Esther erkundigt sich, was ist los? Mordechai sagt ihr, Haman hat einen Brief geschickt in alle Provinzen. Und die Juden sollen am 13. Tag des Monats Adar alle ausgerottet werden. Und er sagt, Esther war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre mit dem König Ahasverus verheiratet. Sie kannte den König gut. Und die Regel war, wenn der König dich nicht ruft, hast du keinen Zutritt zum König, auch nicht als Ehefrau. Sonst bist du des Todes. Und das wusste Esther. Und Mordechai sagt zu ihr, Esther, wir brauchen Hilfe, geh zum König, bitte um Hilfe. Und Esther sagt, Mordechai, ich mache alles gern, was du sagst, aber du weißt, wie das ist beim König, wenn er mich nicht ruft, dann laufe ich Gefahr, dass ich getötet werde, auf Befehl des Königs. Und dann sagt der Mordechai, wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Das ist zwar jetzt hebräischer Grundtext, aber vom Griechischen her gibt es unterschiedliche Begriffe für Zeit. Es gibt Chronos, daher haben wir Chronik und Chronologie und Ähnliches. Und dann gibt es den Begriff Kairos, und es gibt das Pato im Hebräischen auch, Kairos. Kairos ist ein besonderer Zeitpunkt, eine günstige Gelegenheit. Ein Kairos wiederholt sich nicht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ein Kairos. Kairos ist ein günstiger Zeitpunkt, etwas zu tun, was Gott aufgetragen hat. Und dieser Zeitpunkt wiederholt sich nicht. Und Mordechai spricht hier an 2 Stellen vom Zeitpunkt. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das gilt auch für uns. Jetzt ist dieser Zeitpunkt, also das kann auch eine Phase sein, eine Zeit, ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster, sich vorzubereiten, so wie das die Juden getan haben. Noch 11 Monate hatten sie Zeit, bis sie wussten, alle werden ermordet. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Amen. Esther geht also zum König, trotz der Gefahr, dass sie umkommen könnte. Und sie sagt, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Okay, der König lässt sie vor, sie wird eingelassen und sie darf ihr Anliegen vorbringen. Esther ist klug und sie wird vom Geist Gottes gelenkt. Übrigens den Namen oder die Begrifflichkeit Gott finden wir an keiner Stelle im Buch Esther. Nicht im deutschen Text, im hebräischen Text schon. Es gibt da so eine Literaturform, Akronikon heißt das, glaube ich. Und zwar, wenn du die einzelnen Buchstaben, immer den ersten Buchstaben eines Wortes zusammenliest oder den letzten Buchstaben eines Wortes zusammenliest, dann ergibt das den Namen Gottes. Und das kommt an mehreren Stellen im Buch Esther vor, aber nur im hebräischen Text. So haben also die Juden, wenn sie miteinander kommuniziert haben, konnten sie ihre Identität geheim halten und trotzdem den Namen Gottes und ihren Glauben kommunizieren. So, was geschieht? Esther geht zum König. Der König sagt, Esther, was ist los? Sie wird angehört und dann sagt er zu ihr, Esther, bitte, was du willst, bis zur Hälfte des Königreichs. Also der König ist sehr großzügig, sehr wohlwollend der Esther gegenüber. Und die Esther sagt, wenn der König heute Abend zu mir zum Essen kommt, dann will ich es ihm sagen. Okay, Einladung zum Festmahl und er soll den Haman mitbringen. Voilà. Haman, König Ahasverus, kommen am Abend zum Essen und der König ist schon ganz wissbegierig, was hat denn seine geliebte Frau Esther auf dem Herzen? Und der Abend zieht sich hin und der König sagt, okay, Esther, pack aus. Und die Esther unter der Leitung von Gottes Geist sagt, wenn der König bitte morgen Abend nochmal kommen könnte zum Essen, dann bin ich bereit auszupacken. Die Spannung steigt. Es ging aber nicht um die Spannung, es ging um den richtigen Zeitpunkt. Das erfahren wir gleich. Esther wusste sehr wohl, was sie tat. In dieser Nacht fand der König keinen Schlaf, heißt es dann im Text. So, und er ließ sich das Buch der Chronik bringen, wo alle wichtigen Ereignisse aufgeschrieben werden. Und er ließ sich darauf vorlesen. Und dann wurde ihm vorgelesen von einem gewissen Mordechai, den kannte er natürlich, war ein hochrangiger Hofbeamter. Und der hatte ein Attentat auf den König entdeckt und dem König mitgeteilt. Und die Attentäter wurden damals liquidiert. Und dann hat der König, als ihm das vorgelesen wurde, nachts, wo er keinen Schlaf fand, Dann fragte er, und was ist diesem Mordechai Gutes geschehen? Und dann sagt der Vorleser, nichts. Oh, sagt der König, ein Versäumnis, holen wir morgen nach. Dann ruft er am nächsten Tag, wo er ja mit dem Haman zur Königin Esther gehen sollte, ruft er den Haman herein und sagt, Haman, was soll geschehen mit jemandem, den der König sehr ehren möchte? Und der Haman ist total Feuer und Flamme. Er sagt sich, jetzt ist meine Stunde gekommen und wir schauen da mal in den Originaltext rein. Und Haman, er war zu Hause bei seiner Frau. Alles läuft super für ihn und er erzählt ihnen, seiner Frau und den Freunden, die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne und alles, womit der König ihn groß gemacht habe und womit er ihn im Rang über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und Haman sagte, zudem hat die Königin Esther neben dem König niemanden zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich zusammen mit dem König zu ihr eingeladen. Und jetzt kommt's wieder. Alles das aber genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordechai im Tor des Königs sitzen sehe. Abgrundtiefer Hass. Und seine Frau und seine Freunde sagen zu ihm, man soll einen Holzpfahl, also einen Galgen aufrichten, 50 Ellen hoch und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran aufhängen soll, dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Das Wort gefiel Haman gut und er ließ einen Holzpfahl errichten. Das ist also die Situation. Haman lässt den Holzpfahl errichten, dann wird er plötzlich vom König gerufen. Wie soll so ein Mann geehrt werden, der dem König Gutes getan hat? Und Haman denkt, er ist gemeint. Und er kommt ins Schwelgen. Er sagt also, der Mann, der sollte eine königliche Robe tragen. Ein Pferd, auf das der König geritten ist. Und dann soll ein hoher Hofbeamter dieses Pferd durch die Stadt und so weiter. So. Und dann sagt der König zu ihm, geh hin, tu das. Mordechai ist der Mann, der geehrt werden soll. Und der Haman fällt aus allen Wolken. Wie kommt das? Okay, Sie haben keine Zeit, darüber zu reden. Am Abend geht's zur Esther, zum Abendessen. König will wissen, was ist los. Jetzt packt die Esther aus und sie sagt, König, er sagt, Esther, sag mir, was ist dein Begehr? Und er sagt, wenn ich mein Leben behalten dürfte, ich und die von meinem Volk. Der König fällt aus allen Wolken. Ja, wer trachtet dir nach dem Leben und deinem Volk? Und die Esther ist klipp und klar und sagt, dieser böse Haman. Und wir wissen aus den Kapiteln vorher, der König hat eine sehr kurze Zündschnur, der geht schnell in die Luft. Okay, er wird überaus wütend, geht raus in den Garten und als er zurückkommt vom Garten und sich noch überlegt, was mache ich jetzt mit dem Haman, sieht er, der Haman hat sich aufs Bett von der Esther geworfen, um sie und Gnade und Hilfe anzubetteln und so weiter. Für den König sieht so aus, als wollte der Haman der Königin Esther Gewalt antun und zack, das war's. Haman wird abgeführt, wird aufgehängt und das ist die Geschichte von Haman. Mordechai wird dann in Ehren gesetzt und Esther geht nochmal zum König und sagt, jetzt sollen alle von meinem Volk umgebracht werden. Bitte, wie kann das abgewendet werden? Und der König schafft eine Möglichkeit und sagt, mein Befehl kann ich nicht zurücknehmen, aber es kann ein neuer Befehl erlassen werden. Und so geschieht's. Der Mordechai schreibt einen neuen Brief, der in alle Provinzen gesandt wird, wo den Juden das Recht eingeräumt wird, sich gegen ihre Angreifer zu wehren. Also die Angriffe finden statt am 13. Tag vom Monat Adar und auch am 14. stellen wir später fest, aber die Juden haben jetzt noch ein paar Monate Zeit, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten. Sie wehren tatsächlich diesen Angriff komplett ab. Mehr als 75.000 von den Angreifern sterben. Und so ist schließlich geschieht Folgendes. Das lesen wir hier und ich komme zum Abschluss. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Das war praktisch die Einsetzung des Purimfestes, das Fest der Lose, dass Gott diesen Schaden von seinem Volk abgewendet hat. Deswegen schenkt man sich gegenseitig Geschenke, weil eben die Juden alle überlebt haben. Gott hat sein Volk gerettet. Und wenn wir den Retter betrachten heute Morgen, auf den Retter schauen, dann kann das ja nur eine sein. Und es ist interessant, jedes Jahr beim Purimfest wird ein, so schreibt Jesaja Kapitel 8, Vers 10, da singt der Chor zum Purimfest, plant einen Plan, er geht in die Brüche. Beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen. Denn Gott ist mit uns. Immanuel steht da im Hebräischen. Und Immanuel, das wissen wir, Immanuel ist der, Gott ist mit uns. Der Erretter, das ist Jesus Christus. Und den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Das lesen wir auch beim Simeon im Tempel, bei der Maria, die sich freut über ihr Neugeborenes. Und wir dürfen heute dankbar sein und uns freuen darüber, dass Gott ein treuer Gott ist und dass er Errettung schafft. Aber liebe Freunde, das möchte ich euch nochmal zum Abschluss in Erinnerung rufen. Ob Gott dich nicht zu einem Zeitpunkt wie diesen. Keiner von uns ist zufällig in dieser Gemeinde. Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe, jetzt in diesem Zeitfenster. Und jetzt ist es wichtig, nicht säumig zu sein und faul zu sein und bequem, sondern fleißig zu sein darin, den Willen Gottes zu erkennen, für dich ganz persönlich, aber auch für euch als Gemeinde, was die Stadt angeht, so viele, die gerettet werden müssen. Und dass wir diese Zeit nutzen, so wie das das Volk Gottes getan hat. Und das sehen wir ja, was das bewirkt hat, diese Aktion von Esther, dass das Volk der Juden wieder geeint war unter ihrem Gott und dass sie Gott die Ehre gegeben haben. Gott segne euch.